Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass das wahr ist, dass wir mutig und zuversichtlich vor den Thron Gottes treten dürfen. Denn du hast uns gesagt, dass Gott unser Vater ist, zu dem wir immer und überall und mit allem kommen dürfen. Herr, und du zeigst uns auch, wie wir beten können. Und ich bitte dich, dass du nun meinen Mund füllst, dass du selber sprichst zu jedem, der heute hier ist. Amen. Ja, heute geht's ums Beten, ihr Lieben. Wie sollen wir beten? Und Jesus hat gesagt, wenn du betest, dann bete bitte unverschämt. Unverschämt beten. Das dürfen wir, das sollen wir. Und vielleicht denkst du, wie bitte? Wo hat er das denn gesagt? Drei Punkte, die ich uns heute mitgebracht habe, wie wir beten und auch wie wir nicht beten sollen. Erstmal unverbindlich beten. Sollen wir das tun? Zweitens widersprüchlich beten. Das sollen wir wohl kaum, aber vielleicht tun wir es manchmal. Und das dritte, unverschämt beten, was heißt das? Wie geht das? Die Jünger von Jesus haben ihn eines Tages gefragt, Herr, lehre uns doch bitte, wie wir beten sollen. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, dass sie ihn das gefragt haben, denn das waren alles gläubige, gottgläubige, erwachsene Männer, Juden, die haben schon gebetet. Die wussten eigentlich, wie man betet, und dennoch fragen sie ihn. Der erste Punkt, unverbindlich beten. Jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens, glaube ich, in Situationen, wo er auch schon mal betet, wo ihm nach Beten zumute ist. Zumindest als Kinder beten wir. Wie ist das bei dir? Betest du regelmäßig oder eher selten oder gar nicht? Aber hast du schon mal gebetet und erinnerst dich daran? Wie war das? Wann war das? Ich werde jetzt nicht fragen, aber wahrscheinlich ist keiner hier, der sagt, ich habe noch nie im Leben gebetet. Falls doch, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst mal mit mir reden, das würde mich echt interessieren. Aber ich denke, ihr seid hier im Gottesdienst, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich noch größer, dass ihr manchmal betet. Ich glaube, jeder Mensch betet irgendwann in seinem Leben. Am meisten vielleicht in Situationen, wo wir sagen oder wo der Volksmund auch sagt, da kannst du nur noch beten. Da konnte ich nur noch beten. Aber ich habe das auch schon direkt gehört von Atheisten, die sagen, ich glaube zwar nicht an Gott, aber beten tue ich manchmal doch, auch wenn ich nicht so genau weiß, zu wem eigentlich. Und ich kenne auch Leute, die nicht an Gott glauben, denen ich anbete, darf ich mal für dich beten oder soll ich mal für dich beten, wenn sie krank sind oder ich sie besuche, die dann zu mir sagen, ja, gerne, du kannst gerne für mich beten. Und dann merke ich, das ist irgendwie so eine Erleichterung oder eine Ermutigung sogar für diese Leute, so nach dem Motto, naja, kann ja nicht schaden. Im schlimmsten Fall bringt es nichts, aber wenn der jetzt für mich betet, kann ja vielleicht doch helfen. Es könnte ja doch irgendwie sein. Die Jünger von Jesus, die sagen zu ihm, Herr, lehre uns beten, obwohl sie wussten, zu wem. Und ihr Anlass für diese Bitte, das war ein anderer. Ich glaube, das lag daran, dass sie gemerkt haben, dass Jesus eine andere Beziehung hatte zu Gott als sie selber. Und dass Jesus großen Wert darauf legte, immer wieder in die Stille zu gehen, an abgeschiedene Orte, wo er auch sie nicht mitnahm, um dort zu beten mit seinem Vater. Das waren manchmal wochenlang. Manchmal waren das auch Nächte durch. Und vielleicht haben sie sich gefragt, Jesus, was machst du denn da die ganze Zeit? was sagst du denn da die ganze Zeit? Oder wie geht das? Sie waren neugierig, sie wollten das wissen. Sie spürten Jesus, der hat eine Beziehung zu Gott, die wir so nicht haben und das möchten wir auch haben. Vielleicht hat das mit Gebet zu tun. Ich glaube, sie merkten, da geht noch mehr und offensichtlich hat Beten etwas mit Nähe zu Gott zu tun. Beten, das muss mehr sein als etwas, was ich tue, mehr als eine Gewohnheit oder ein Ritual, mehr als Listen von Bitten und mehr als vorgeformte Gebete. Beten, das muss mehr sein als eine Einbahnstraße. Ich bringe meine Anliegen vor Gott. Da muss auch irgendwie etwas zurückkommen. Und damit sind wir eben bei dem Punkt, wie unverbindlich oder verbindlich betest du? Und zu wem betest du? Warum ist das so wichtig? Kleines Beispiel. Angenommen, du hast Kopfschmerzen und du brauchst Aspirin. Also gehst du los ins Geschäft. Du suchst und suchst und suchst und bist ganz frustriert, weil du nichts findest. Schließlich wird es dir zu blöd und du gehst zu einem der Mitarbeiter. Entschuldigung, wo finde ich denn hier bloß das Aspirin? Der Mitarbeiter guckt dich mit großen Augen an. Na, in der Apotheke, aber doch nicht hier im Baumarkt. Es ist wichtig, dass wir auch an die richtige Adresse gehen, auch im Gebet, mit unseren Anliegen. Es geht nicht nur darum, dass wir beten, sondern es ist viel wichtiger, zu wem wir beten. Ich habe mal von jemandem Nettes so einen kleinen Schutzengel geschenkt bekommen. Habe ich schon öfter sowas geschenkt bekommen. Und irgendwie mag ich solche Figuren eigentlich nicht. Aber weil es eine nette Person war, habe ich den genommen. Und mit diesem Schutzengel ist es aber so, dass ich denke, der kann mir gar nicht helfen. Weil mit dem haben mal unsere Kinder gespielt und dann hat er sogar seinen eigenen Fuß verloren und konnte sich nicht mal dagegen wehren. Also wie soll der mir helfen? Das ist ja nur eine hohle Figur. Ich glaube zwar, es gibt Engel und Gott sagt auch in seinem Wort, dass er seinen Engeln befiehlt, dass sie auf uns Acht geben, dass wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Aber trotzdem heißt es gibt nur einen Namen unter dem Himmel, den wir anbeten sollen, zu dem wir beten sollen. Und das ist der Name Jesus Christus. Und das ist konkret, eine konkrete Person, Gottes Sohn. Zu dem dürfen und sollen wir wissen, beten und es ist gut zu wissen, zu wem wir rufen, weil dieser Jesus uns eben auch gesagt hat, um was wir ihn bitten dürfen und auch um was nicht. Er hat uns gesagt, wie wir beten sollen, was wir erwarten dürfen und was nicht. Darum ist das eine wichtige Sache. Jesus sagt, jetzt hört gut zu, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen und ich werde es tun. Punkt. Das ist eine krasse Aussage, oder? Ihr Lieben, das ist ein Freibrief zu beten. Betet, um was ihr wollt, in meinem Namen und ich werde es tun. Wir dürfen um alles bitten, aber Jesus sagt, mit einer Konkretion. In meinem Namen, sagt er, sollt ihr beten. Und betet so, dass der Vater verherrlicht wird. Denn ich tue, was den Vater verherrlicht. Ja, was heißt das denn? Was verherrlicht denn den Vater? Was heißt beten im Namen Jesu? Das bedeutet, das, worum du bittest, dahinter musst du mit gutem Gewissen den Namen von Jesus setzen können. Den heiligen Namen von Jesus. Wenn du um etwas bittest und du hast das Gefühl, das ist nicht in Ordnung, dass ich da den Namen Jesu, im Namen Jesu dafür bete, dann solltest du es nicht tun. Das, worum du bittest, sollte etwas sein, das so gut ist, dass Gott dadurch, dass du es bekommst, sogar noch gelobt wird, verherrlicht wird. Und dass du und andere ihm hinterher dafür danken und loben könnt. Was kann so ein Gebetseinliegen denn sein? Die Bitte um Gesundheit? Bittest du um Gesundheit? Auf jeden Fall. Stell dir vor, du bittest um Gesundheit und Gott macht dich im Namen Jesu gesund. Hinterher freuen sich alle und Gott wird dadurch verherrlicht. Was noch? Das Gebet um Klugheit, um Weisheit, um gute Schulnoten. Darf man um sowas bitten, Bernhard? Als Lehrer, was sagst du? Oh, danke für den Nachsatz. Ora et labora, ne? Beten, aber auch was dafür tun, sagt der Lehrer. Genau. Aber es steht so in der Bibel. Wen es an Weisheit oder Klugheit mangelt, der soll dafür beten. So steht das da drin. Was noch? Die Bitte um Versorgung, weil deine Finanzen nicht ausreichen, du dir Sorgen machst, wie du über die Runden kommst? Auf jeden Fall. Denn so hat Jesus es gesagt. Er sagt, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wenn sogar die Blumen so schön wachsen, die heute auf der Wiese stehen und morgen schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das heißt, wenn eine Sache groß genug ist, dass du dir darum Sorgen machst, dann ist sie auch groß genug, dass du dafür beten darfst. Ganz bestimmt. Weil Gott versprochen hat, ich versorge dich. Und wenn du einen Mangel hast, dann darfst du sagen, Vater, du hast versprochen, versorge mich. Ich bitte dich. Wir dürfen, ja, wir sollen Gott im Namen Jesu um alles bitten. Um alles, wo wir den Namen Jesu mit gutem Gewissen einsetzen können. Der Größe des Gebets ist kein Limit gesetzt, keine Grenze. Wenn Gottes Geist dir aufs Herz legen sollte, für 10 Millionen Euro zu beten oder sogar 100 Millionen, weil er möchte, dass du davon ein Krankenhaus oder ein Waisenhaus für Kriegsopfer bauen sollst, dann darfst du dafür beten und du wirst es bekommen. Amen. Jesus fordert uns richtig auf zu beten. Er drängt sogar. Er sagt einmal heißt es im Neuen Testament, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Also, der Maßstab für unsere Gebete, das ist nicht die Größe des Anliegens. Das ist nie das Problem. Jesus sagt in Markus 11, darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das einzige Kriterium ist, können wir den guten und heiligen Namen Jesu dafür in Anspruch nehmen? Und wenn du das kannst, dann bete. Und dann noch eine zweite Sache. Ein Hindernis, das in deinem und meinem Leben vorliegen kann, das Gott daran hindert, deine Gebete zu hören. Was ist das? Da sind wir bei dem Punkt, widersprüchlich beten. Das heißt einfach, es kann sein, dass die Art, wie du lebst, nicht zu dem passt, worum du Gott bittest. Es kann sogar sein, dass dein Gebetsanliegen gut ist. Aber es kann sein, dass etwas in deinem Leben den Segen Gottes blockiert. Es kann sein, dass du so lebst, dass Gott dich nicht segnen kann, weil es eine Sünde in deinem Leben gibt, deinem Gebet im Weg steht. Und solange du damit nicht zu Gott gehst und das in Ordnung bringst, so lange kann er nicht eingreifen. Ich möchte euch da auch eine Bibelstelle zu lesen aus dem Alten Testament, Jesaja 58. Da sagt Gott zu dem Volk Israel: Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, so als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, wo ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit und seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, und reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht lästerst, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat es geredet. Ihr Lieben, beten wir widersprüchlich. Betest du vielleicht widersprüchlich, weil dein Leben im krassen Widerspruch zu dem steht, was Gott sagt, wie du leben sollst? Bist du vielleicht ganz offensichtlich geizig und egoistisch im Umgang mit deinen Finanzen und du bittest Gott gleichzeitig, dass er dein Geld segnen soll? Wie soll er das tun, wenn du schon mit dem, was du jetzt hast, nicht treu umgehst? Oder bittest du Gott um eine Frau oder einen Mann fürs Leben, aber du konsumierst regelmäßig Pornografie und schläfst dich durch die Betten mit jedem, wo sich die Gelegenheit dazu bietet? Wie sollte Gott dir eines seiner kostbaren, geliebten Menschenkinder als Ehepartner für die Ehe anvertrauen? Das wird er nicht tun. Gibt es in deinem Leben einen Bereich, wo du erstmal aufräumen musst, bevor Gott dich segnen kann? Wenn das so ist, dann bring das, was du tun kannst, in Ordnung. Bitte Gott und Menschen, an denen du schuldig geworden bist, um Vergebung. Dann kann der Segen, den Gott für dich hat und den er dir gerne gibt, wieder fließen. Gott gibt dir gerne. Es ist nicht das Problem, dass er knausrig ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in seiner ganzen Fülle. Und jetzt, ihr Lieben, noch zum Schluss das Dritte. Unverschämt beten. Jesus erzählt eines Tages eine wirklich krasse Geschichte über die Art und Weise, wie wir beten sollen. Lukas 11. Jesus sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählt ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um 3 Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch eins, wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinen guten Ruf nicht zu schaden. Wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Also Gott geht sogar so weit, er schenkt uns nicht nur irgendwelche Dinge. Er sagt, ich schenke mich selber. Meinen Geist in dein Herz, der dein Herz verändert, deine Gedanken erfüllt. Ich habe meinen Sohn gegeben, der für dich gestorben ist, zur Vergebung deiner Sünden, zur Auferstehung zum neuen Leben. Gott gibt sich selbst. Hier ist der ultimative Freibrief und die Aufforderung, bete. Bete um alles, bete immer weiter, gib nie auf. Lass dich nicht davon abbringen, zu Gott zu bitten, so lange, bis du erhalten hast, was sein Wort dir verspricht. Im Alten Testament gibt es die Geschichte von Jakob, dem Gott begegnet in menschlicher Gestalt und Jakob kämpft mit ihm. Er ringt mit ihm, er macht einen Ringkampf und er krallt sich an ihm fest. Und als Gott gehen will, da sagt er, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Er krallt sich fest. Das ist mal unverschämt beten. Und so dürfen auch wir sagen, wie ein König David auch. Er sagte, Gott, ich halte dir vor, dein Wort. Du hast es gesagt. Und ich halte es dir jetzt vor, gib, was du verheißen hast. Ich lass nicht locker. Wir beten oft unverbindlich aus Angst und Selbstschutz, um uns selber abzusichern, falls es nicht klappt. Dann beten wir so: Gott, ich bitte dich um dies und das, aber nur, wenn du es willst. Aber wenn du doch schon weißt, dass das, worum du Gott bittest, in seinem Sinn ist, dann bete nicht so. Dann bete: Herr, du hast es in deinem Wort verheißen und ich lass nicht los. Und wenn du es mir nicht gibst, dann zeige mir bitte auch, warum nicht, oder handle anders. Erklär es mir, aber handle, rede, eher höre ich nicht auf. Wisst ihr, so machen wir es doch sonst im Leben auch nicht. Wenn du beim Pizzadienst anrufst und sagst, ich möchte gerne eine Pizza Salami bestellen, dann sagst du nicht im Nachsatz: aber nur wenn sie wollen, nur wenn es gerade passt. Wenn sie mir lieber eine andere Pizza liefern wollen, dann geben sie mir bitte eine andere Pizza. Es steht zwar auf ihrer Karte, dass sie Pizza Salami haben, aber wenn sie nicht wollen, dann warte ich mal ab, was kommt. So bestellen wir nicht. Aber so beten wir manchmal. Unverbindlich, um uns zu schützen, ob nun was kommt oder ob nichts kommt. Das macht Gott keine Ehre. So brauchen wir nicht beten. Das ist unter dem Niveau, das wir als Kinder Gottes haben, und das ist auch unter dem Niveau Gottes, unseres Schöpfers. Also wenn du betest, bete richtig, mit Erwartung, hartnäckig, ausdauernd, gläubig und auf Gottes Wort stehend. Nimm dir ein Wort Gottes als Grundlage, häng es dir auf in der Wohnung und dann bete dieses Wort Tag für Tag, bis Gott sein Versprechen erfüllt. Ich denke an den alten Simeon und an die alte Hanna, von denen es heißt, dass es ihr Herzenswunsch und Gebet war, so lange leben zu dürfen, bis sie den Messias gesehen hätten. Und dann heißt es, Gott ließ sie am Leben so lange, bis sie Jesus gesehen haben. Und dann holte er sie, weil sie es gebetet haben. Also ihr Lieben, drei Punkte. Beten wir zuerst verbindlich im Namen Jesu, gegründet auf sein Wort. Beten wir zweitens nicht widersprüchlich, sondern prüfen wir unser Leben, dass unser Leben und unser Gebet sich nicht im Wege stehen. Und drittens, beten wir unverschämt, ohne Angst und Sorge, dass wir Gott überfordern könnten. Gott hat genug. Und Jesus wird sich um das kümmern, was dir so sehr auf dem Herzen liegt. Und lass uns das jetzt tun. Wir gehen in die Stille und das Gebet. Amen.